Vor ein paar Monaten die Predigtserie begonnen habe, der Heilige Geist und seine Gaben. Es war so im Sommer, Juli, habe ich mir überlegt, wann kann ich eigentlich Fortsetzung machen, so nach den Sommerferien. Und dann war ja erstmal das Seminar mit Schmitz und der Herr Kneifel da letzten Sonntag. Und dann war klar, heute am 5. Oktober mache ich Fortsetzung mit dem Thema der Heilige Geist und seine Gaben. Und irgendwann habe ich realisiert, ist ja auch Erntedank. Und heute ist ja nicht nur Erntedank, sondern heute wollen wir auch das Abendmahl miteinander feiern. Und dann hat es bei mir im Kopf angefangen zu rotieren, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Erntedank, Abendmahl und der Heilige Geist. Also ich werde heute mal versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen diesen drei Größen, eine Beziehung herzustellen, und bin einfach mal gespannt, wie das funktioniert. Als ich so Jugendlicher war, ich wuchs auf in einer pietistischen Gemeinschaft, als ich so Jugendlicher war, gab es in meinem Bewusstsein die Charismatiker und die normalen Christen. Das war so meine Wahrnehmung, ja, das ist kein Werturteil. Es gab die Christen, die irgendwas Besonderes mit dem Heiligen Geist haben, also die Charismatiker, die so irgendwie da ein Faible dafür haben. Und es gibt so die ganz normalen, die üblichen, die anderen Christen, zu denen habe ich mich gezählt. Und lange Zeit war das tatsächlich auch so ein Stück weit in der konfessionellen Landschaft in Deutschland, dass da irgendwie so zwei Lager waren. Die einen sind so die Heiligen Geistbegeisterten, ja, und die anderen, von was sind die eigentlich begeistert? Also so in meiner Wahrnehmung war das so Jesus. Ja, wir sind so die Jesus-Leute und die anderen, die haben es mehr mit dem Heiligen Geist. Irgendwann so im Laufe meines Christseins, im Laufe meines Studiums, wurde mir dann klar, das sind völlig falsche Alternativen. Das ist eine kranke Unterscheidung, da so zwei Lager draus zu machen. Und ich möchte heute mal mit euch so ein bisschen untersuchen, warum. Gut, also beginnen wir. Es könnte sein, dass hier in diesem Saal sich jemand als Christ betrachtet. Ist das so? Ah, okay. Schön. Ja, ich mich auch. Also, ist uns eigentlich bewusst, dass wir unsere Bezeichnung, also als Christen, dass wir unsere Bezeichnung als Christen indirekt vom Heiligen Geist haben? Schon mal drüber nachgedacht? Was heißt eigentlich Christ? Kann mir jemand weiterhelfen? Oder woher kommt eigentlich die Bezeichnung Christ? Jetzt guckt er mich aber an, gell? Woher kommt die Bezeichnung Christ? Hans-Ulrich? Genau. Christ, Christus ist der Gesalbte. Natürlich, also ich habe gesagt in indirekter Weise, Christ kommt eigentlich von Christianos, also zu dem Christus gehörend, also zu Jesus Christus gehörend. Insofern sind wir Jesus-Leute. Ja, wir sind Leute, die zu Jesus Christus gehören. Also insofern hat die eine Fraktion recht. Wir sind Jesus-Leute. Aber was dabei oft vergessen wird, ist, dass die Bezeichnung Jesus Christus, dass die elementar etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Jesus Christus, das ist kein Vor- und Nachname, so wie Hubert Mayer oder Stefanie Schmidt, sondern Jesus ist der Eigenname und Christus, das ist ein Ehrentitel, ein Hoheitstitel. Und der Hans-Ulrich hat es schon richtig gesagt, Christus heißt der Gesalbte, der mit dem Heiligen Geist Gesalbte. Also haben wir als Christen Indirekt, weil wir Jesus-Leute sind, weil wir zum Christus gehören, unsere Bezeichnung, unsere Identität auch über den Heiligen Geist. Wir sind Gesalbte. Wir sind Menschen, die vom Heiligen Geist bestimmt sind. Wir sind Jesus-Leute, die genauso wie Jesus vom Heiligen Geist geführt, bestimmt und geleitet werden. Und wenn wir diese unglückselige Trennung in die Charismatiker und in die Jesus-Leute oder wie auch immer diese Lager aussehen, wenn wir die überwinden möchten, dann müssen wir uns einfach den Chef-Charismatiker schlechthin anschauen. Den Charismatiker überhaupt, den wir haben, das ist Jesus Christus. Der hat nämlich seinen Namen vom Heiligen Geist. Ja? Der hat seinen Hoheitstitel, nach dem wir auch benannt werden, vom Heiligen Geist. Jesus ist der Mensch, der schlechthin vom Heiligen Geist gesalbt, bestimmt und geleitet wird. Und wenn wir Jesus-Leute sind, wenn wir ihm nachfolgen, dann geht es gar nicht anders, dass wir auch Menschen des Heiligen Geistes sind, dass wir mit dem Heiligen Geist leben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und in seiner Kraft unser Leben leben. Lasst uns das eben kurz miteinander anschauen, wie das so sich im Leben von Jesus dargestellt hat. Und wir schlagen eine erste Bibelstelle auf aus Lukas 4. Dort heißt es, und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Zitat, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das ist das Zitat aus Jesaja 61. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Was Jesus hier tut und sagt, gemeinhin wird das so seine Antrittspredigt genannt in Nazareth, das ist so die erste Regierungserklärung, die Jesus abgibt, in seinem Heimatdorf in Nazareth, wo er seine Kindheit verbracht hat, ist, dass er aufsteht und diese Bibelstelle vorliest und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Ich bin der Gesalbte, der Christus. Christus ist griechisch und heißt der Gesalbte. Auf Hebräisch heißt das Maschiach. Daher haben wir die Wortbildung Messias. Ja, Messias und Christus bedeutet das Gleiche. Messias ist Hebräisch, Christus ist Griechisch. Beides bedeutet der Gesalbte. Jesus sagt, ich bin derjenige, in dem in ganz besonderer Weise der Heilige Geist zur Entfaltung, zum Wirken kommt. Ich bin der Gesalbte, der Messias. Und das Programm, das da geschildert wird, das ist das messianische Programm sozusagen. Den Armen wird das Evangelium verkündigt. Den Blinden wird gesagt, dass sie wieder sehen dürfen. Den Zerschlagenen, dass sie frei sein sollen. Das ist das messianische Programm. Und dieses Programm wird verwirklicht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist jetzt das Faszinierende an Jesus. Und das wollen wir uns näher anschauen. Wenn ich so ein bisschen mein Jesusbild verfolge aus den letzten Jahrzehnten, wie das so geprägt war, dann war das für mich über weite Strecken meines Lebens so ein Superman-Jesusbild. Jesus ist halt irgendwie so einer, einer, der über besondere Kräfte verfügt. So ein Halbgott und Halbmensch. Jemand, der so zwar ganz normal aussieht, ganz normale Kleidung trägt, aber eigentlich, wenn er so sein Jackett auszieht, dann steht da so ein großes S drauf, Superman. So ein Wundermensch. So einer, der nicht so ist wie wir. So einer, der, wenn er den Schalter umlegt, einfach sagt so, und jetzt zeige ich euch mal, wer ich wirklich bin. Ja, so ein Guardian of the Galaxy oder so. So einer, der halt, der es halt drauf hat. So der Sohn vom Chef, der hier jetzt mal auf die Erde kommt und zeigt, wie es funktioniert. Und genau das ist es nicht. Genau das ist es nicht. Jesus als der Gesalbte, Jesus als der, der vom Heiligen Geist bestimmt und regiert wird, wird uns in der Bibel, und das ist jetzt das Spannende, gezeigt als ein radikal menschlicher Mensch. Nicht so ein Übermensch, nicht einer, der eigentlich 3 Meter über dem Boden schwebt und alles besser kann und alles besser macht und über Zauberkräfte verfügt, sondern Jesus ist der Mensch, der in radikaler Weise angewiesen ist auf Gott. In radikaler Weise angewiesen ist auf Gott. Für diejenigen, die vielleicht bei der ersten Predigt dabei waren, bei der zweiten Predigt über dieses Thema, könnt ihr euch noch daran erinnern, an diese Bibelstelle aus Genesis 2, wo wir das betrachtet haben, dass Gott dem Menschen seinen Odem, seinen Geist einbläst. Und ich da gesagt habe, den Geist empfangen heißt, ein angewiesener, ein bedürftiger, ein empfangender Mensch zu sein. Und genau das ist das Geheimnis von Jesus Christus. Jesus ist der angewiesenste Mensch, der jemals gelebt hat. Jesus ist der Mensch, der sagt, ich kann nichts aus mir selber tun. Ja, das könnten wir jetzt ein bisschen in den Evangelien untersuchen. Ich habe 2, 3 Bibelstellen nur dabei, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Eine Bibelstelle ist zum Beispiel Matthäus 12, Vers 28, glaube ich. Ja. Da sagt er, wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesus sagt, das kann ich nur durch den Geist Gottes. Diese Kraft, die steckt nicht in mir selber. Das, was ich tue, das tue ich in der Kraft des Geistes Gottes. Das ist nicht meine eigene Kraft, über die ich verfüge. Das ist jetzt nicht so meine Power, über die ich verfüge, die ich hab, sondern das kann ich nur, indem ich auf den Heiligen Geist angewiesen bin. Eine andere Bibelstelle aus Lukas 5. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch die Pharisäer und Schriftgelehrten da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und dann heißt es, wir überlesen solche Sätze immer wieder, und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Da heißt es also nicht, Jesus hat einfach geheilt, wann und wo er und wie er wollte. Jesus hat nicht einfach so mit dem Finger geschnipst und gesagt, kommt mal alle her, ich zeige euch, wie toll ich bin. Sondern da heißt es, die Kraft des Herrn, eine Umschreibung für den Heiligen Geist, die Kraft des Herrn war da und hat Jesus bevollmächtigt, dass er heilen konnte. Im Johannesevangelium sagt Jesus, ich kann nichts aus mir selber tun. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und als die Maria, seine Mutter, bei dieser Hochzeit in Kana zu ihm kam und gesagt hat, Herr Jesus, mach doch mal was. Hey, da ist ein Problem. Was sagt Jesus da zu ihr? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt, wir müssen umdenken. Jesus wird uns,
stolper ich schon zum fünften Mal hier darüber, Achtung, muss ich mal ein bisschen.
Jesus verfügt nicht einfach über die Kraft, sondern er empfängt sie. Und das ist das Geheimnis seiner Person. Wisst ihr noch, was das Problem von Adam und Eva war, als wir damals diese Geschichte angeschaut haben? Was hat die Schlange der Eva eingeflüstert? Wenn ihr von dieser Frucht esst, was wird dann passieren? Selber groß, selber stark. Ja, das war das Programm. Das ist das Programm der Schlange. Das ist das Programm der Versuchung. Selber groß sein, selber stark sein, selber können. Stark sein, wie Gott sein, ihr werdet sein wie Gott, aber nicht mehr in dieser verflixten, demütigenden Abhängigkeit von Gott. Selber über Kraft verfügen, selber Wunder tun können. Endlich mal jemand sein, ohne immer leere Hände auszustrecken. Das ist das Programm, auf das die Menschen, Adam, Eva, wir alle immer wieder hereinfallen. Aus uns selber leben, autonom sein. Was wir bei Jesus sehen, ist, dass er ein absolutes Gegenprogramm fährt. Jesus sagt, ich bin nicht selber stark. Ich kann nichts. Ich hab nichts. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was ich gebe, alles, was ich schenke, alles, was ich wirke, empfange ich von Gott, empfange ich vom Heiligen Geist. Paulus fasst das in Philipper 2 so zusammen. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das ist das Gegenprogramm zum Sündenfall, Genesis 3. Das Programm von Genesis 3 heißt, haben, ich will haben, nehmen, besitzen, können, beweisen, selber sein, ich bin's. Ich zeige euch mal, was ich drauf hab. Ich zeige euch mal, wie cool ich bin. Ich zeige euch mal, wie stark ich bin. Sein wie Gott. Sein wie Gott. Das steckt ganz tief in uns drin. Ja, niemand von uns würde sagen, ja, ich will wie Gott sein. Das wissen wir alle, das ist ein bisschen zu hoch gespannt. Aber tief in unserem Herzen steckt diese Sehnsucht, selber jemand zu sein. Was die anderen mal sehen, dass ich nicht nur so ihr Fußabtreter bin. Muss ich mir doch nicht alles gefallen lassen. Wissen die überhaupt nicht, wer ich bin, wer da vor ihnen steht? Und Jesus lebt genau das Antiprogramm. Jesus, so hat es mal jemand gesagt, war der einzigste Mensch, der nicht sein wollte wie Gott. Und gerade dann darin offenbart sich seine Göttlichkeit. Jesus ist der, der nichts festhält. Er hält es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er gibt das alles her. Er lässt es los. Er erniedrigt sich. Als Jesus auf der Erde war, war er ein Entäußerter, ein Erniedrigter. Eben kein Supermann, kein Zauberer, der nur so ein bisschen aussieht wie ein Mensch. Er war der Mensch, der radikal auf Gott angewiesen war. So angewiesen auf Gott, dass er sogar sterben konnte. So abhängig, so nicht selber könnend, dass er sogar bereit war, aus Liebe den Kreuzestod auf sich zu nehmen. Das ist das Geheimnis Jesu, des Messias, der Gesalbte. Er empfängt von Gott seine Legitimation. Er hat nichts, er kann nichts aus sich selbst, sondern empfängt es. Und deshalb kann Jesus beides. Er kann von Gott die Kraft empfangen, Menschen zu heilen. Er kann aus Gottes Hand die Kraft nehmen, Dämonen auszutreiben. Und er kann aus Gottes Hand den Befehl entgegennehmen, dein Weg ist es, aus Liebe für die Menschen zu sterben. Jesus kann aus Gottes Hand den Befehl entgegennehmen, den Sturm zu stillen und Brot zu vermehren. Und er kann aus Gottes Hand mit Gottes Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes, an einem Holzesstamm hängen und sich schlagen lassen und sich foltern lassen, ohne seine Göttlichkeit demonstrieren zu müssen. Er kann aus Gottes Hand in einem Augenblick die Kraft empfangen, jemanden aus dem Tode aufzuerwecken, den Lazarus und den Jüngling von Nain. Und er kann aus Gottes Kraft selber zu Tode gebracht werden, ohne sich zu wehren. Merkt ihr, in diesem Geheimnis der Person Jesu, in diesem Titel, in diesem Hoheitstitel, der Gesalbte, der vom Geist Gottes Abhängige, vereint sich das beides. Die Kraft und die Liebe. Die charismatische Begabung und die Ohnmacht der Hingabe. Stark sein in der Kraft Gottes, schwach sein in der Kraft Gottes. Schwach sein in der Kraft Gottes. Beides gehört zusammen. Für uns sind das so oft Gegensätze. Ja? Entweder du bist stark, entweder du kannst was, entweder du bist geachtet, entweder du hast Erfolg oder du bist ein Loser. Du kannst eben nichts. Du hast verloren. Wer vom Geist Gottes abhängig ist, wer von Gottes Geist seine Lebenskraft empfängt, kann beides, darf beides, wird auch beides erleben. Die Stärke, die Schönheit, den Erfolg und auch die Niederlage, das Leiden und das Sterben. Für Gott, für Jesus sind das keine Gegensätze. Und es ist allein der Heilige Geist, der diese Spannung, diesen Gegensatz überbrückt, der das möglich macht. Ja, das, was für uns zwei unmögliche Dinge sind, das zusammenzukriegen. Allein in der Kraft des Geistes ist es möglich. Das ist auch unser Lebensprogramm als Christen, als Menschen, die dem Gesalbten nachfolgen. Das ist auch unser Programm, das Gott für uns hat, wenn wir Jesus nachfolgen und vom Heiligen Geist gesalbt sind. Wenn wir das verstanden haben, dann gibt es nicht mehr diese Gegensätze. Auf der einen Seite die Charismatiker, die was mit dem Heiligen Geist haben, und auf der anderen Seite die anderen, die Normalen, die Jesusleute. Das ist kein Gegensatz. Ich hoffe, dass wir das so ein bisschen ahnen, dass in Jesus selbst dieser Gegensatz völlig überwunden ist. Nichts ist dieser Gegensatz. Das sind unsere Konstrukte. Und jetzt versuchen wir, das Puzzle irgendwie zusammenzusetzen. Erntedank, Heiliger Geist und Abendmahl. Als Nomadenvolk, das aus der Wüste in das Land eingewandert ist, also Israel, als Nomadenvolk, das wisst ihr, ein Volk, das unterwegs ist, das nicht sesshaft ist, das durch die Wüste wandert und eine Geschichte hinter sich hat, Ägypten, Auszug, Exodus, das kennt ihr alles, als Nomadenvolk, das unterwegs ist in das gelobte Land und dort sesshaft wird, haben sich in Israel von Anfang an bei bestimmten Festen immer zwei Linien miteinander verbunden. Das war die heilsgeschichtliche Dimension, was haben wir erlebt, was haben wir für eine Geschichte? Und die Schöpfungsdimension, also die Geschichte der Erde, der Landwirtschaft, der Fruchtbarkeit, der Ernte. Das sind ja zwei verschiedene Ebenen, aber im Volk Israel haben sich beide Ebenen miteinander verbunden in den großen Jahresfesten, die Israel gefeiert hat. Also die heilsgeschichtliche Dimension, was haben wir erlebt als Volk, was für eine Geschichte hat uns geprägt, und die Dimension der Schöpfung, der Ernte, des Jahreszyklus. Also Passa, das Passafest, was von dem auch unser Abendmahl letztendlich herkommt, was hat das für eine heilsgeschichtliche Dimension? Auszug aus Ägypten, ja, Passa, als die Erstgeburt starb und der Pharao endlich das Volk freiließ und sie dann dieses Mahl der ungesäuerten Brote gegessen haben, das Passamahl, das Mahl der Befreiung, des Auszugs, das Israel weiter tradiert hat und das dann in Jesus eine neue Bedeutung gefunden hat. Jesus ist der Befreier vom Tod. Das ist die heilsgeschichtliche Dimension. Passa hatte aber auch, das ist uns nicht so bekannt, wenn wir im Alten Testament lesen, wie die Feste geordnet sind, auch eine Dimension der Ernte. An Passa wurde die Erstlingsgarbe der Gerstenernte im Tempel dargebracht. Das war der Beginn der Gerstenernte. Und da wurde im Tempel die Erstlingsgarbe dargebracht. Passa, Jesus stirbt als Opfer, die heilsgeschichtliche Bedeutung und diese Übertragung der Erntebedeutung, die Erstlingsgarbe, die dargebracht wird. Jesus, der stellvertretend sein Leben lässt und als der Erste wieder aus den Toten aufersteht. Er ist der Erstling, so wird er im Neuen Testament bezeichnet. Passa, Abendmahl. 50 Tage später, Pfingsten. Am Pfingsten gedachte das Volk Israel der Gabe der Tora auf dem Sinai. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen weg. Das möchte ich jetzt nicht so weit ausführen. Es war auch ein Erntefest. Das war das Ende der Getreideernte. Das war Erntedank. Pfingsten war ein Erntedankfest, der Getreideernte. Es gab da noch ein Erntedankfest, dann später die Baumfrüchte, Weinernte und so weiter. Aber Pfingsten war auch ein Erntedankfest, das Ende der Weizenernte. An Pfingsten schenkt Gott seinen Heiligen Geist. Was will er denn damit sagen? Was ist denn das Programm? Jetzt fängt Gott an, seine Ernte einzubringen. Jetzt beschenkt Gott Menschen mit dem Heiligen Geist. Und die mit dem Heiligen Geist beschenken, das ist seine Ernte. Das sind Menschen, die ihm ganz gehören. Und das sind Menschen, die hinausgehen in der Kraft des Heiligen Geistes, um diese Ernte einzubringen. Um noch mehr Menschen für Jesus zu gewinnen, fürs Reich Gottes zu gewinnen. Das sind die Menschen, die vom Geist Gottes gesalbt und beschenkt sind, um das Werk, das Jesus begonnen hat, fortzuführen. Ein Erntefest, eine Ernteverheißung. Wenn wir hier heute Morgen diese Gaben aufgetischt haben, das Erntedankfest in Europa, in Deutschland, das ist mehr eigentlich nur eine Symbolik. Ja, schau mal, wir haben so schöne Früchte. Und quasi als Dekoration stellen wir hier auf dem Altar so ein bisschen zur Schau, was wir alles haben, wie gut es uns geht,
Wir sagen auch Danke, das hast du ja auch so herausgestellt, Ralf. Wir sagen Danke für das, was Gott uns gegeben hat. Ernte Dank. Aber biblisch gesehen hat Ernte Dank, das Erntefest, immer noch eine tiefere Bedeutung. Das ist nicht nur, ich sage Danke, sondern eigentlich gehört alles Gott. Die Erntegaben, die Erstlingsgabe, die Gaben, die man Gott darbringt, ist eigentlich ein tiefer Ausdruck dessen, dass eigentlich alles Gott gehört. Die Früchte gehören Gott, die Tiere gehören Gott. Alles gehört Gott. Und das, was ich darbringe, das ist quasi eine Auslöse. Eigentlich müsste alles Gott gehören, aber ich brauche ja auch noch ein bisschen was zu leben. Aber das Erste, die Erstlinge, die schönsten Früchte, das Beste, das gebe ich Gott quasi als stellvertretende Darbringung meines eigenen Lebens. Erntedank, das ist nicht nur einfach eine Symbolik, das ist nicht nur einfach, ich zeig mal ein bisschen Dankbarkeit, sondern Erntedank heißt immer, eigentlich gehört alles, mein Leben, mein Haus, mein Geld, mein Besitz, meine Früchte, was ich zu essen habe und ich selber, eigentlich gehört alles Gott. Und wenn wir jetzt miteinander Abendmahl feiern, dann glaube ich, dass wir das Gott und uns selber genauso zum Ausdruck bringen können. Ich ziehe jetzt nochmal den Bogen. Jesus als der Gesalbte gibt sein Leben, um mein Leben zu erlösen. Jesus gibt sein Leben, um mein Leben zu erlösen. Passa, Abendmahl. Ja. Jesus gibt sein Leben, um mein Leben zu erlösen. Aber die Antwort darauf ist nicht nur ein bisschen Dankbarkeit. Die Antwort auf das, was Jesus uns schenkt, was Jesus getan hat, ist nicht nur ein bisschen Dankbarkeit, sondern die Antwort darauf ist, ich gebe mich selber, Jesus. Ich schenke mein Leben Gott. Ich mache nicht nur so ein bisschen Erntedank-Deko aus meinem Leben. Ich zelebriere meinen christlichen Glauben nicht nur so ein bisschen paar Äpfel, paar Birnen, die zeigen, dass ich auch christlich bin, sondern die eigentliche Antwort ist Pfingsten. Jetzt stehe ich Gott zur Verfügung. Jetzt werde ich mein Leben auch in den Dienst von Jesus stellen. Jetzt werde ich das auch realisieren, was Jesus getan hat, nämlich mein Leben als ein gesalbter Gott zur Verfügung stellen. Das ist Erntedank. Ja? Vom Heiligen Geist beschenkt, kann ich mein Leben Jesus wieder schenken. Vom Heiligen Geist beschenkt, kann ich ein Leben der Dankbarkeit führen. Und Dankbarkeit ist nicht nur ein bisschen Deko, sondern das ist meine eigene Lebenshingabe. Was tun wir jetzt, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern? Wir empfangen das, was Jesus uns schenkt. Wir empfangen Vergebung. Wir empfangen Erlösung. Wir empfangen ewiges Leben. Du bist herzlich eingeladen, das anzunehmen. Jesus gibt sein Leben für dich und mich, für meine Schuld, für deine Sünde. Aber das ist nicht alles. Wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dann ist die Herausforderung, dass wir unser Leben als ein Erntedankopfer Gott zurückgeben. Dass wir als die, die vom Geist Gottes beschenkt sind, jetzt sagen, und ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte meinem Namen Ehre machen, ein Christ zu sein. Ein Mensch des Geistes Gottes zu sein, der Gott ganz gehört, mit Haut und Haaren. Der es nicht mehr sich selber gehört, der nicht mehr sein eigenes Programm lebt, sondern der sich von Jesus und seinem Geist regieren und bestimmen lässt. Abendmahl bedeutet nicht nur ein bisschen Dankbarkeit von meiner Seite. Abendmahl bedeutet Lebenshingabe. Ich schenke mich Gott, weil er sich mir geschenkt hat. Ihr seid herzlich eingeladen. Wir alle sind herzlich eingeladen, das jetzt wirklich im Vollzug zum Ausdruck zu bringen. Das wirklich in einer Geste zu vollbringen oder da das hineinzulegen, was es eigentlich meint. Und ich spitze es noch ein bisschen zu. Wenn du das Abendmahl nehmen möchtest, aber dein eigener Herr, dein eigener Bestimmer bleiben möchtest, das geht gar nicht. Das ist ein Widerspruch. Das kannst du nicht. Das geht nicht. Abendmahl ist nicht nur ein bisschen Deko. Abendmahl ist nicht nur ein Ritus, den wir eben feiern. Abendmahl ist auf der einen Seite das Geschenk der Erlösung, das wir von Jesus Christus empfangen. Abendmahl ist auf der anderen Seite unsere Lebenshingabe durch den Heiligen Geist, der uns befähigt, der uns bevollmächtigt, unser Leben jetzt wieder in den Dienst von Jesus zu stellen. Beides gehört zusammen. Ich möchte dich fragen, bist du bereit dazu? Möchtest du das? Das bedeutet Christsein. Jetzt schließt sich der Kreis wieder. Das bedeutet Christsein. Christsein ist nicht einfach nur eine Konfession haben, irgendwo in der Schublade einen Taufschein oder einen Konfirmationsschein zu haben. Christsein bedeutet nicht, irgendwann mal getraut worden zu sein auf irgendeine Konfession und irgendwann mal vielleicht auch hoffentlich beerdigt zu werden auf irgendeine Konfession oder auf irgendeinem von irgendeinem Pfarrer oder Pastor, sondern Christsein bedeutet das, was Jesus mir schenkt. Das verwandelt sich in mir zu einer Lebenshingabe. Und das drücken wir heute im Abendmahl miteinander aus. Lasst uns still werden und darüber nachdenken und Gott